George Orwell, Farm der Tiere, gelesen von Arvid Schalle. George Orwell verfasste die Farm der Tiere bereits 1943, aber es dauerte 2 Jahre, bis sich ein Verleger für die satirische Novelle fand. Grund dafür war der politische Sprengstoff. Orwells Text war ein unverhohlener Abgesang auf das stalinistische Russland. Die Tiere, der titelgebenden Farm, rebellieren gegen ihre Herrscher, streben nach Gleichstellung und reden einander als Genossen an. Doch das utopische Projekt scheitert und endet im Totalitarismus. Und die beiden Hauptcharaktere, 2 Schweine namens Napoleon und Schneeball, sind eindeutige Karikaturen von Stalin und Trotzki. Aber Russland war im Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Verbündeter Großbritanniens. Die Rote Armee spielte eine entscheidende Rolle beim Sieg gegen die Nazis und niemand wollte einen diplomatischen Eklat verantworten. Am Ende fasste sich Frederick Warburg vom Londoner Verlag Secker & Warburg ein Herz und veröffentlichte das Buch am 17. August 1945 wieder den Zweifeln in seinem Umfeld. Wenige Jahre später veröffentlichte er auch Orwells nächstes Buch 1984. Beide Bücher wurden 2 der wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts. Aber genug der Vorrede. Steigen wir direkt in die Geschichte ein. Erster Akt. Old Majors Traum. Auf der Herrenfarm, dem englischen Bauernhof und Schauplatz unserer Geschichte, gab es in jener Nacht nur ein einziges Thema. Old Major hatte einen Traum gehabt. Und der Inhalt dieses Traums war offenbar so relevant für die Tiere auf dem Hof, dass Old Major sie alle, mitten in der Nacht, zu einer Sondersitzung in der Scheune zusammenrief. Old Major war ein 12 Jahre alter und bei zahlreichen Zuchtschauen preisgekrönter Eber. Er galt als weise und genoss höchsten Respekt. Darum beschwerte man sich nicht über versäumten Schlaf, wenn er etwas zu sagen hatte. Man ging hin und hörte es sich an. An diesem Abend war der Besitzer der Farm, Bauer Jones, wie so oft sturzbetrunken vom Pub nach Hause gestolpert und ins Bett gefallen. Also war die Luft rein. Die Tiere versammelten sich in der großen Scheune, wo sich Old Major von seinem leicht erhöhten Strohlager aus an die Menge wandte. Alle waren gekommen. Die Hühner, Enten und Schafe, die Pferde und Hunde, die Schweine und der Esel. Selbst die Tauben lauschten gespannt. Old Major räusperte sich und erklärte, warum er die Tiere versammelt hatte. Zum einen wollte er tatsächlich von einem fantastischen Traum erzählen, zum anderen wollte er sein geistiges Vermächtnis an die Gemeinschaft weitergeben. Er war alt und spürte, dass sein Ende nahte. Also wollte er teilen, was er durch jahrelange Erfahrung über die Natur aller Dinge gelernt hatte. Das Leben, so Old Major, war vor allem 3erlei: elend, mühselig und kurz. Die Tiere fristeten ein Dasein in Sklaverei. Sie wurden täglich zu knochenharter Arbeit verdonnert und im Gegenzug nur mit dem Allernötigsten entlohnt. Wenn sie für die Plackerei zu alt waren, wurden sie brutal geschlachtet. Und was war der Grund für all die Misere? Nun, ganz einfach. Der Mensch. Der Mensch verfolgte ausschließlich eigene Interessen. Er war das einzige Tier, das nur konsumierte und nichts produzierte. Er gab weder Milch noch Eier. Er war zu schwach für den Pflug und zu lahm für die Kaninchenjagd. Also ließ er für diese Arbeit die Tiere schuften, während er sich selbst den Wanst vollschlug und die Profite einheimste. Die Tiere dagegen bekamen nichts als karge Kost und spärliche Schlafplätze. Das brachte Old Major zum Kern seiner Ansprache. Das ist meine Botschaft an euch Genossen. Rebellion. Wir müssen die tyrannische Herrschaft der Menschen stürzen. Ich weiß nicht, wann diese Rebellion kommen wird. Vielleicht in einer Woche oder in 100 Jahren. Doch ich weiß, dass früher oder später Gerechtigkeit geübt wird. Bis dahin müsst ihr diese Botschaft in die Welt tragen. Erzählt den Tieren, dass wir uns aus dem grausamen Joch der Unterdrückung befreien. Dass wir zu unserem eigenen Vorteil arbeiten können und werden. Dass wir es eines Tages aus eigener Kraft zu Freiheit und Wohlstand bringen. Sagt ihnen, dass alle Menschen unsere Feinde und alle Tiere unsere Genossen sind. Die Gemeinschaft in der Scheune brach in Jubel aus. Man entschied nahezu einstimmig, einzig drei Hunde und die Katze waren dagegen, dass auch wilde Tiere wie Kaninchen und Ratten Genossen sein sollten. Und dann formulierte Old Major die ideologischen Prinzipien ihrer Rebellion, die später als die sieben Gebote bekannt wurden. Erstens: Alles, was auf zwei Beinen geht, ist ein Feind. Zweitens: Alles, was auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Drittens: Kein Tier soll Kleider tragen. Viertens: Kein Tier soll in einem Bett schlafen. Fünftens: Kein Tier soll Alkohol trinken. Sechstens: Kein Tier soll ein anderes Tier töten. Siebtens: Alle Tiere sind gleich. Dann erzählte Old Major endlich, wovon er geträumt hatte. Von einer Zukunft ohne Menschen. Er konnte sich nicht an die Details seiner Vision erinnern, aber er hatte im Traum ein Lied gehört. Und nun konnte er das Lied Vers für Vers den anderen Tieren beibringen. Es hieß Tiere Englands und beschrieb eine goldene Zukunft, in der auf den fruchtbaren Feldern Englands nur Tiere lebten. Die Tiere lauschten ergriffen und sangen es dann gemeinsam so lange, bis sie jede Zeile auswendig kannten. Zweiter Akt: Die Schlacht am Kuhstall. Drei Tage nach der Versammlung in der großen Scheune entschlief Old Major friedlich. Aber seit seiner Ansprache herrschten unter den Tieren auf der Herrenfarm reger Austausch und konspiratives Treiben. Niemand wusste, wann sich die beschworene Rebellion ereignen würde, aber alle spürten, dass sie sich vorbereiten mussten. Und der größte Teil dieser Planungen fiel den Schweinen zu, die gemeinhin als die schlauesten Tiere galten und in den folgenden Monaten eigenständig das Lesen und Schreiben lernten. Dabei taten sich vor allem drei junge Eber hervor. Ein etwas einfältiges, aber wuchtiges und durchsetzungsfähiges Berkshire-Schwein namens Napoleon, ein lebhafter und einfallsreicher Keiler namens Schneeball und ein kleines und dickes Mastferkel namens Schwatzbotz, das als brillanter Redner bekannt war und jedes Argument ins Gegenteil verkehren konnte. Diese drei jungen Schweine übersetzten Old Majors Lehren in ein ausgereiftes Denksystem, das sie Animalismus nannten. Sie gaben sich redlich Mühe, die anderen Tiere von den Vorteilen des Systems zu überzeugen. So ging es ein paar Monate bis zu jenem schicksalhaften Tag im Juni. Wegen Geldsorgen hatte sich Bauer Jones noch hemmungsloser betrunken als sonst und schlief seinen Rausch aus. Seine zunehmend faulen Arbeiter verrichteten nur noch das Allernötigste und vergaßen dabei, die Tiere zu füttern. Irgendwann war deren Hunger so groß, dass die Tiere die Tür zur Futterkammer aufstießen und sich frei aus den Behältern bedienten. Da erwachte Jones aus seinem Delirium und rannte mit vier seiner Leute zur Futterkammer, um das Vieh mit Peitschenhieben zu zügeln. Aber die Tiere stürzten sich mit nie dagewesener Entschlossenheit auf ihre Peiniger. Der Aufstand hatte begonnen. Es hagelte von allen Seiten Krallenhiebe und Huftritte. Jones und seine Männer sahen keine andere Wahl, als reißaus zu nehmen. Die Tiere dagegen blieben so lange auf den Hinterläufen, bis sie die Menschen vom Grundstück gejagt hatten und das Hoftor ins Schloss gefallen war. Und das war's. Die Tiere konnten kaum glauben, was soeben passiert war, und liefen verblüfft die Grundstücksgrenzen ab. Dann sickerte die Gewissheit durch. Die Menschen waren fort. Die Rebellion war vollbracht. Und jetzt begannen sie zu feiern und sämtliche Symbole ihrer Knechtschaft zu vernichten. Kandaren, Ketten und Messer flogen samt und sonders in den tiefen Brunnen. Und die Halfter, Zügel und Peitschen brannten lichterloh im Feuer. Sie tanzten, sangen das Lied der Tiere Englands und schliefen so tief wie nie zuvor. Am nächsten Morgen drangen die Tiere zum ersten Mal staunend ins Farmhaus ein, beschlossen aber, nichts von all dem Luxus anzurühren. Das Gebäude sollte als Museum dienen und keinem Tier je ein Zuhause sein. Die Aufschrift auf dem Hoftor wurde von Herrenfarm in Farm der Tiere geändert. Schneeball klemmte sich einen Pinsel zwischen die Haxen und schrieb die sieben Gebote an die große Scheunenwand. Die Gesetze wurden laut verlesen und einstimmig für rechtens befunden. Dann verkündete Schneeball, dass die Ernte anstand und sie das Heu von den Wiesen holen mussten. Die Arbeit war unerbittlich und letztlich aus zweierlei Gründen erfolgreich. Wegen der Schleue der Schweine und der Muskelkraft der zwei starken und getreuen Zugpferde Boxer und Kleeblatt. Am Ende fiel die Heuernte sogar üppiger aus als erwartet. Und sie ging schneller vonstatten, als es den Menschen je gelungen war. Obwohl die Ernte eine schweißtreibende Plackerei war, empfand sie kein einziges Tier als Bürde. Im Gegenteil, alle, wirklich alle, trugen bereitwillig ihren Teil zur Arbeit bei. Es gab kein Gezänk wie früher unter Bauer Jones, und das Futter schmeckte so köstlich wie nie, weil es ihr eigenes Futter war und sie es sich selbst verdient hatten. Die Sonntage waren frei. Dann hüsten die Tiere feierlich ihre eigene Flagge und hielten eine Generalversammlung ab, in der sie die folgende Woche planten und anstehende Resolutionen diskutierten. Diese Debatten mündeten unweigerlich in Zwiegesprächen zwischen den federführenden Schweinen Napoleon und Schneeball. Und doch endete jede Versammlung mit dem einträchtigen Abgesang der Tiere Englands. Wer bereits schreiben und lesen oder anderes Wissen teilen konnte, unterrichtete die übrigen Tiere. Dafür gründete Schneeball Bildungsinitiativen und Komitees. Er fand sogar didaktische Mittel für die weniger schlauen Tiere, wie Schafe und Enten, die nur wenige Buchstaben des Alphabets lernen konnten. Er lehrte sie eine vereinfachte Version des Animalismus mit der Losung »Vierbeiner gut, Zweibeiner schlecht«. Vor allem die Schafe wurden nicht müde, die neue Maxime wieder und wieder zu blöken. Napoleon scherte sich nicht um Schneeballs Bildungspolitik, interessierte sich aber umso mehr für die kleinen Welpen, die zwei der Hundedamen geworfen hatten. Sie waren kaum entwöhnt, da nahm er sie in seine Obhut und sagte, er werde höchstpersönlich für ihre Erziehung sorgen. Die Welpen wurden auf einen Speicher gebracht und gerieten schon bald in Vergessenheit. Dann, im Oktober, die Tiere hatten das Getreide geschnitten, geschobert und teilweise bereits gedroschen, brachte ein Taubenschwarm eine dringende Botschaft. Der Bauer Jones war zusammen mit 6 anderen Bauern der angrenzenden Höfe im Anmarsch. Er trug eine Schrotflinte und wollte sich die Farm zurückholen. Aber die Tiere hatten diesen Tag kommen sehen und sich entsprechend vorbereitet. Schneeball hatte sich zur Kriegskunst von Julius Caesar belesen und orchestrierte die ersten Feldzüge. Sobald die Männer das Tor erreicht hatten, schickte er Tauben, Enten und Gänse los, die über die Angreifer herfielen und nach ihren Beinen pickten. Doch das war lediglich ein erstes Ablenkungsmanöver. Kaum hatten die Männer die Vögel abgewehrt, ließ Schneeball als zweite Salve von allen Seiten Schafe auf die Eindringlinge stürmen. Die Männer wehrten sich mit Stock und Stiefel und Schneeball befahl den Rückzug. Aber auch das war reine Taktik. Denn als sich die Menschen im Aufwind wehnten und jubelnd hinter den Schafen herstürmten, rannten sie blindlings in eine Falle. Schneeball hatte die Pferde, Rinder und Schweine am Kuhstall für einen Hinterhalt postiert und gab das Signal für den Angriff, als die Männer nah genug waren. Er selbst rannte auf Jones zu, der gerade noch eine Salve Schrot aus seiner Flinte abgab. Der Schuss tötete eines der Schafe und verletzte Schneeball am Rücken. Aber der Eber konnte den Bauern blutend und todesmutig zu Boden reißen, sodass dem Mann das Gewehr aus der Hand glitt. Im selben Augenblick stemmte Boxer seine vorderen Hufen in den Boden und kickte mit den Hinterläufen einen der anderen Bauern bewusstlos. Unter den übrigen Männern brach Panik aus. Sie rannten kopflos umher und wurden so lange gekratzt, gebissen und getreten, bis sie in Richtung Hoftor flohen. Nachdem auch der Bewusstlose aufgewacht und geflüchtet war, gab es auf der Farm kein Halten mehr. Die Tiere hissten ihre Flagge, besangen die Tiere Englands und hielten ein Begräbnis für das gefallene Schaf. Sie schufen neue Auszeichnungen für besonders tapfere Kämpfer und kürten Schneeball und Boxer zu Tierhelden erster Klasse. Das Datum jenes 12. Oktober sollte ab sofort als Jahrestag der Schlacht am Kuhstall gefeiert werden. Dritter Akt. Schneeballs Exil. Es folgten ein paar harte Monate. Der Winter nach der Schlacht am Kuhstall war bitterkalt und beschwerlich, und auf der Farm der Tiere bahnte sich Neues und Kurioses an. Die Äpfel von den Bäumen und die Milch der Kühe blieben nun ausschließlich den Schweinen vorbehalten. Schwarzwurz erklärte dem Rest der Tierschaft, dass Äpfel und Milch wichtige Geistesnahrung für die Schweine wären. Immerhin seien sie die Kopfarbeiter und für die Leitung und Organisation der gesamten Farm verantwortlich. Ohne diese Nährstoffe machten sie womöglich Fehler. Und es wollte doch sicher keines der Tiere, dass das Projekt scheiterte und eines Tages der Bauer zurückkehrte. Spätestens hier waren alle überzeugt und die Kritik verstummte. Aufgrund ihrer Schleue sollten die Schweine auch die Farmpolitik bestimmen, auch wenn es für die Umsetzung nach wie vor eines Mehrheitsbeschlusses bedurfte. Aber da Napoleon und Schneeball grundsätzlich gespaltener Meinung waren, gestaltete sich die Gesetzgebung äußerst mühsam. Der größte Streitpunkt war die Windmühle. Schneeball hatte die Bücher aus dem Farmhaus studiert und träumte vom Bau einer Mühle. Diese würde nicht nur die Arbeit erleichtern, sondern auch einen Dynamo antreiben, Elektrizität erzeugen und im Winter die Scheune heizen. Der Bau würde ein ganzes Jahr harter Arbeit erfordern, aber fortan müssten die Tiere nur noch 3 Tage in der Woche arbeiten. Schneeball hatte sogar schon die ersten Skizzen entworfen. Viele Tiere waren fasziniert von diesem Vorschlag. Nicht so Napoleon, der fleißig Stimmung gegen die Windmühle machte. Sie müssten sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich die Produktion der Lebensmittel. Wenn sie sich stattdessen mit der Windmühle aufhielten, würden sie jämmerlich verhungern. Dann kam der Tag der Abstimmung. Napoleon sprach nur wenige Worte und tat die Pläne für die Windmühle als Unsinn ab. Schneeball dagegen hielt eine lange und leidenschaftliche Rede darüber, wie die Elektrizität ihr aller Leben verändern und sie Old Majors Vision von einer Welt ohne Menschen näher bringen würde. Die Tiere ließen sich von seinem Eifer mitreißen und bald bestand kein Zweifel mehr darüber, wie die Abstimmung ausgehen würde. Aber so weit kam es nicht. Denn plötzlich stand Napoleon auf und stieß ein hohes Quieken aus, wie es noch keiner von ihm gehört hatte. Da kamen die inzwischen ausgewachsenen Hunde angerannt, die Napoleon seinerzeit in seine Obhut genommen hatte. Sie sprangen in die Scheune und stürzten sich auf Schneeball, der um sein Leben rannte und um Haaresbreite durch ein Loch in einer Hecke entkam. In Begleitung seiner Hundegarde baute sich Napoleon vor den anderen Tieren auf und erklärte, dass fortan alle Entscheidungen von einem Schweine-Sonderkomitee gefällt würden, dem er persönlich vorsaß. Schluss mit den sonntäglichen Generalversammlungen, Schluss mit den endlosen Debatten. Viele Tiere waren empört. Einige protestierten sogar, aber die Hundegarde knurrte und Schwarzwurz erklärte, Napoleon habe mit der alleinigen Führerschaft große zusätzliche Verantwortung auf sich genommen. Außerdem sei das alles zu ihrem Besten. Wer wisse schon, in welches Unheil sie der Bau der Windmühle gestürzt hätte. Jones und seine Komplizen warteten nur darauf, dass die Tiere Fehler machten. Und es konnte doch niemand wollen, dass das Projekt scheiterte und der Bauer zurückkehrte, oder? Der Großteil der Tiere stimmte schließlich zu. Aber keine 3 Wochen später verkündete Napoleon, dass sie nun doch die Windmühle bauen würden. Wieder herrschte Verwirrung und wieder klärte Schwarzwurz auf. Die Pläne seien von Anfang an Napoleons Werk gewesen. Schneeball hätte sie ihm gestohlen. Napoleons Widerstand gegen den Bau sei nur Schauspiel und Taktik gewesen, um den gefährlichen Saboteur loszuwerden und die Farm zu schützen. Bald wurden Schneeball weitere Vergehen vorgeworfen. Schwarzwurz erklärte, er sei nicht nur diebisch und eigensinnig gewesen, sondern obendrein ein Verräter, der mit den benachbarten Farmen unter einer Decke steckte. Dann aber wurde gemunkelt, Napoleon selbst wollte mit den Menschen handeln. Er hatte wohl Abkommen mit den angrenzenden Höfen Fuchswald und Knickerfeld ausgehandelt. Die Tiere würden den Menschen Heu, Weizen und Eier liefern und im Gegenzug dringend nötiges Baumaterial für die Windmühle beziehen. Da erinnerten sich manche Tiere an die allererste Generalversammlung und die Resolution, Tiere sollten niemals mit Menschen handeln und niemals deren Geld verwenden. Doch Napoleon sagte, es diene der Allgemeinheit. Und Schwarzwurz beschwichtigte, es habe niemals eine solche Resolution gegen den Handel mit Menschen gegeben. Und wenn jeder von die Rede gewesen war, dann sicher nur wegen dieses heuchlerischen Verräters Schneeball. Noch verstörender für die Allgemeinheit war, dass die Schweine inzwischen im Farmhaus lebten, ihr Essen in der Küche aßen und in Betten schliefen. Das verstieß doch nun wirklich gegen die 7 Gebote. Doch als die Tiere auf der Scheunenwand nachsahen, stand dort nicht mehr »Kein Tier soll in einem Bett schlafen«, sondern »Kein Tier soll in einem Bett schlafen mit Leinentüchern«. Der Bau der Windmühle ging indes gut voran. Nach einem ganzen Jahr unermüdlichen Schuftens war sie schon gut zur Hälfte fertig und jedes Tier war stolz auf seinen Beitrag. Umso größer war das Entsetzen, als in jenem November ein heftiger Sturm durchs Land zog. Das Unwetter riss ganze Bäume aus dem Boden und fegte reihenweise Ziegel vom Scheunendach. Als die Tiere am nächsten Morgen erwachten, lag die Windmühle in Trümmern. Napoleon lief aufgebracht umher. Das war in der Tat ein katastrophaler Rückschlag. Aber dann wandte er sich an die bestürzten Tiere und rief: »Genossen, wisst ihr, wer hierfür verantwortlich ist? Schneeball! Schneeball hat uns das angetan!« Prompt wurden Spuren gefunden, die man Schneeball zuschrieb, ein Todesurteil gefällt und eine Belohnung ausgelobt für jeden, der den Gesuchten lebendig fasste. So schürte er neuen Kampfgeist. Im vereinten Streit gegen einen gemeinsamen Feind. »Vorwärts, Genossen! Lang lebe die Windmühle! Lang lebe die Farm der Tiere!« Aber in den folgenden Monaten spitzte sich die Lage weiter zu. Zuerst wurde Schneeball die Auszeichnung zum Tierheld erster Klasse aberkannt. Denn er hätte in der Schlacht am Kuhstall heimlich auf Seiten der Menschen gekämpft. In Wirklichkeit sei es Napoleon gewesen, der sich auf Jones gestürzt habe. Napoleon verlieh sich selbst die Orden Tierheld erster Klasse und Tierheld zweiter Klasse und trug die Abzeichen fortan immer und überall. Wenn jemand seine Version der Geschichte in Frage stellte, dann quiekte Napoleon, hetzte seine Hundegarde auf den Abtrünnigen und brachte ihn dazu, seine Loyalität zu Schneeball zu gestehen. Und dann zerfetzten ihm die Hunde die Kehle. So folgten zahlreiche weitere Geständnisse und Hinrichtungen, bis die Luft schwer vom Blutgeruch war, den man früher nur aus der Herrschaft der Menschen gekannt hatte. Ein paar der erschütterten Zeugen erinnerten sich an das sechste Gebot: Kein Tier soll ein anderes Tier töten. Doch ihnen sagte man, das Gebot habe schon immer geheißen: Kein Tier soll ein anderes Tier töten, ohne Grund. Noch dazu wurde es verboten, das Lied der Tiere Englands zu singen. Schwarzwutz erklärte warum. Es sei das Lied der Rebellion gewesen. Ausdruck der Sehnsucht nach einer besseren Gesellschaft. Aber die Rebellion sei vollbracht und die bessere Gesellschaft längst Realität. Vierter Akt: Die Rückkehr der Herrenfarm. Nach den Hinrichtungen war Napoleon nicht länger einfach nur Napoleon. Nun sprach man von ihm als unser Führer, Genosse Napoleon. Zu seinen Ehren wurde ein Gedicht verfasst und sein überlebensgroßes Porträt auf die Scheunenwand gegenüber der sieben Gebote gemalt. Zwar hielten sich Gerüchte, dass Mr. Frederick von der Knickerfeldfarm einen Angriff plante, aber ansonsten herrschte gute Stimmung. Immerhin hatten die Tiere in diesem Herbst nach langem Schuften endlich die Windmühle fertiggestellt. Dort stand sie nun, hoch und wuchtig, mit doppelt so dicken Mauern wie beim ersten Mal. Napoleon gratulierte den Tieren zu ihrer Leistung und taufte das Bauwerk auf den Namen Napoleons Mühle. Dann bewahrheiteten sich die schlimmen Gerüchte. Frederick und seine Leute attackierten die Farm tatsächlich. Die Menschen drängten die Tiere mit einem Dutzend Flinten hinter die Barrikaden, bohrten ein Loch in die Windmühle und stopften Sprengpulver hinein. Es gab eine ohrenbetäubende Explosion und die Mühle war Geschichte. Da packte die Tiere die blinde Wut und sie stürzten sich rasend in einen blutigen Kampf. Das Pferd Boxer trat drei von Fredericks Männern die Schädel ein. Eine Kuh rammte einem weiteren die Hörner in den Bauch. Und als am Ende sogar Napoleons Hunde von der Flanke her angriffen, schlug es auch die übrigen Menschen in die Flucht. Drei Schafe, eine Kuh und zwei Gänse ließen bei der Schlacht ihr Leben. Alle anderen Tiere trugen mindestens eine schwere Verletzung davon. Selbst Napoleon hatte sich die Spitze seines Ringelschwanzes angesenkt. Die Tiere waren am Boden zerstört. Aber Schwarzwutz deutete das schreckliche Ereignis als Sieg. Immerhin hatten sie die Menschen in jener Schlacht an der Windmühle erneut zurückgeschlagen und ihr Reich verteidigt. Es folgten Begräbnisse und zweitägige Feierlichkeiten, bei denen sich Napoleon angeblich hemmungslos mit Whisky betrank. Kurz darauf verkündete er, auf der Farm der Tiere Bier produzieren und dafür Gerste anbauen zu wollen. Wer dachte, das fünfte Gebot hieß, kein Tier soll Alkohol trinken, las nun auf der Scheunenwand, kein Tier soll Alkohol trinken im Übermaß. Der folgende Winter war hart und die Futterrationen knapp. Aber es gab wohl genug Gerste, um Bier zu brauen und den Schweinen täglich einen halben Liter davon zu spendieren. Unablässige Reden, Aufmärsche und Lieder halfen, die Tiere bei Launen zu halten und sie von ihren leeren Mägen abzulenken. Und im April, als sie den schweren Winter überlebt hatten, wurde die Farm der Tiere zur Republik erklärt. Napoleon wurde als einziger Kandidat mit 100% der Stimmen zum Präsidenten gewählt. In den folgenden Jahren brachte es der Hof zu einigem Wohlstand. Die Windmühle wurde vollständig repariert und zusätzliches Land von der benachbarten Fuchswaldfarm erworben. Die Mühle erzeugte nun doch keinen Strom, malte dafür aber Korn und warf nette Profite ab. Es gab sogar bereits Pläne für den Bau einer zweiten Windmühle. Die Jahre gingen ins Land und die Tiere konnten sich immer weniger daran erinnern, wie ihr Leben vor der Rebellion gewesen war. Ging es ihnen damals schlechter oder besser? Schwarzwutz und seine regelmäßigen Berichten zufolge machten sie auf jeden Fall stetig Fortschritt. Immerhin arbeiteten sie für sich selbst, statt für einen menschlichen Despoten. Aber dann, eines Sommers, geschah das Unglaubliche. Die Tiere hörten Kleeblatt hysterisch wiehern und rannten hastig zu ihr. Da sahen sie es mit ihren eigenen Augen. Ein Schwein auf zwei Beinen. Als erstes spazierte Schwarzwurz etwas unbeholfen, aber mit perfektem Gleichgewicht über den Hof. Es folgten weitere torkelnde Schweine und schließlich der Auftritt Napoleons, der wie ein König im Geleit seiner springenden Hunde durchs Rund stolzierte. Wer Verwunderung oder gar Kritik hätte äußern wollen, wurde vom Geblöke der Schafe übertönt, die offenbar eine neue Losung gelernt hatten.
Vierbeiner gut, zweibeiner besser!
An der Scheunenwand, wo ursprünglich die sieben Gebote gestanden hatten, war nun nur noch ein einziges zu lesen. Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Von diesem Tag an waren die Peitschen zurück. Nur, dass sie ab sofort in den Haxen der aufrechtgehenden Schweine klemmten. Die Schweine trugen auch immer häufiger die alten Kleider von Mr. Jones. Eines Tages kamen die Bauern von den benachbarten Farmen zu Besuch und tranken und lachten mit den Schweinen am Esstisch. Der Besitzer der Fuchswaldfarm beglückwünschte die Schweine zur vorbildlichen Führung ihrer Farm. Die Tiere hier arbeiteten härter als anderswo und bekämen dabei deutlich weniger Futter. Er beschwor die freundschaftlichen Geschäftsbeziehungen und sprach einen Toast. Auf das Gedeihen der Farm der Tiere. Napoleon war stolz und glücklich. Er hatte nur eine Kritik an der Vorrede. Es müsse heißen, auf das Gedeihen der Herrenfarm. Die Farm sollte wieder auf ihren ursprünglichen und wahren Namen lauten. Das war unser Blink zu Farm der Tiere von George Orwell. Orwell karikiert in seinem Klassiker den Aufstieg des Stalinismus nach der Russischen Revolution, indem er die Ereignisse im Mikrokosmos einer englischen Farm nachbildet. Auf dieser Farm sehnen sich die Tiere nach einer besseren und gerechteren Gesellschaft ohne menschliche Despoten. Dafür vertreiben sie ihren Bauern, verwandeln die Herrenfarm in die Farm der Tiere und formulieren mit dem Animalismus ihre eigene Ideologie. Aber die Gier nach Macht verschwindet nicht, und im Laufe der Zeit gelingt es dem wuchtigen und gerissenen Schwein Napoleon, die utopischen Ideale des Animalismus zu unterwandern. So verwandelt sich die Farm der Tiere langsam, aber sicher zurück in eine Herrenfarm, nur dass am Ende Napoleon und seine Schweine über die anderen Tiere herrschen. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf deine Gedanken zu diesem besonderen Blink und einen Kommentar oder eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.